Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Gnade von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie jemanden für den Glauben begeistern wollten und einen knackigen Werbespruch, einen attraktiven suchen würden, dann würden Sie sicherlich nicht zu dem 26. Vers aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums greifen. Jesus sagt zu einer Menschenmenge, die ihm folgt: Wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben, dann kann er nicht mein Jünger sein. Ja, das ist schwierig, habe ich mir gedacht. Wenn jemand nicht hasst seinen Vater oder seine Mutter, der kann mir nicht folgen, der kann kein Christ sein. Hätte ich noch nie vorher was von Jesus gehört, würde ich sagen, okay, Jesus war nicht so gemeint, ich habe doch noch was anderes, es gibt noch andere Pläne im Leben mit der Nachfolge, das lassen wir doch mal besser. Jesus nachfolgen. Ich habe da ein Beispiel, mir ist da spontan ein Beispiel von einer Frau eingefallen und von ihrer christlichen Biografie. Diese Frau ist erst recht spät zum Glauben gekommen. Sie war Anfang, Mitte 30 und ist in eine Gemeinde gegangen. Und dort haben die Prediger gesagt, im Prinzip genau das, worüber wir heute uns Gedanken machen wollen: Jesus steht an erster Stelle. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen und hat alle Zeit und Kraft, die sie hatte, in diese Gemeinde gesteckt. Die Familie war nicht christlich und sie wollte ihren Glauben ernsthaft und gut leben, und ihre Familie war ja sehr enttäuscht und war irritiert. Hat diese Frau nach der Aufforderung Jesu gehandelt? Was ist damit gemeint? Kann es sein, dass unsere Beziehung zu Jesus in Konkurrenz steht zu unserer Beziehung, zu unseren anderen Beziehungen in unserem Leben? Andere Stellen der Bibel sagen uns scheinbar Gegenteiliges. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, lesen wir. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Es gibt viele solche Stellen, die uns sagen, der Mensch ist ein Beziehungswesen von Anfang an. Er ist geschaffen, um in Beziehung zu sein, und er kann nicht anders, als mit anderen Menschen gemeinsam zu leben. Nun aber werden Institutionen wie Familie oder Ehe oder Partnerschaft scheinbar in Frage gestellt. Warum macht Jesus das? Und wie ist das gemeint? Das richtige Verständnis der Worte Jesu hängt stark mit der korrekten Auffassung des Wortes hassen ab. Das Wort miseo im griechischen Urtext bedeutet im Griechischen in der Tat hassen oder verabscheuen. In der aramäischen Ursprache, die Jesus gesprochen hat, hat das Wort jedoch eine ganz andere Bedeutung oder eine ganz andere Dimension, die das Wort ausdrücken möchte. Und das ist eher die Dimension von an zweite Stelle rücken oder hinten anstellen. Jörg Zink, der Theologe, übersetzt den Vers in diesem Sinne mit den Worten: Wenn jemand zu mir kommt und keinen entscheidenden Abstand schafft zu allen anderen Menschen, auf die er Rücksicht nehmen oder denen er Zeit und Gedanken widmen muss, der kann nicht mein Jünger sein. Wer keinen entscheidenden Abstand schafft zu den Menschen, das bringt uns schon auf die richtige Spur. Ich denke, dass es Jesus hier um Abgrenzung geht, um gesunde Abgrenzung. Aber trotzdem, wie kann es uns gut tun, wenn Jesus uns auffordert, dass er an erster Stelle stehen muss, und wir unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Partner in die zweite Reihe rücken sollen? Ich habe mal drei Bereiche herausgesucht, in denen deutlich wird, was gesunde Abgrenzung meinen kann. Wenn du nicht einen entscheidenden Abstand schaffst zu deinem Vater und zu deiner Mutter, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Der Abnabelungsprozess von den eigenen Eltern gehört zur Aufgabe eines jeden Menschen. Oder umgekehrt gesagt, für alle, die Kinder haben, für alle, die Enkel haben, das Loslassen der eigenen Kinder müssen alle Eltern lernen. Bei manchen geschieht der Abnabelungsprozess früher, bei manchen später, bei manchen dauert er das ganze Leben und manche schaffen ihn gar nicht. Manchmal ist es so, dass Kinder mehr sind für Eltern als Nachwuchs. Es kann sein, dass das Kind das einzigste Glück der Eltern ist, dass es gewissermaßen eine Rückversicherung ist, dafür, dass das Leben auch Sinn macht. Und dann ist es so, dass bei aller Liebe der Vater und die Mutter das Kind nicht in die Freiheit überlassen können. Da beginnt so etwas wie ein Kampf. Und der Sohn muss den Eltern Dinge sagen, die ihnen wehtun. Und die Tochter muss Dinge tun, die die Eltern nicht verstehen. Und in solchen extremen Fällen passt das harte Wort hassen, das Lukas gebraucht, passt dieses Wort eigentlich auch wieder. Denn wie wird eine Mutter empfinden, wenn die Tochter zu ihr sagt, ich komme dieses Weihnachten nicht mehr nach Hause oder ich möchte jetzt keinen Besuch von dir? Die Mutter wird es als Hass der Tochter empfinden. Und vielleicht ist es sogar bei der Tochter so, dass sie denkt, ich mache mich hier schuldig und ich hasse doch meine Mutter. Kann das denn sein? Und macht sich Gedanken, ob das denn richtig ist. Aber was es eigentlich ist, es ist ein Kampf um die Freiheit, um die eigene Freiheit, um die Möglichkeit, den eigenen Weg gehen zu können. Ein weiteres Beispiel ist das eine Familie, die sich abgrenzt. Ich erinnere mich an die Geschichte von Bekannten. Es war ein Ehepaar, das direkt neben das Haus der Eltern bzw. Schwiegereltern gezogen ist. Sie bekamen zwei Kinder und es war sehr praktisch. Wenn der Vater zur Arbeit war, war die Oma da und konnte immer helfen, das Kind zu erziehen und aufzupassen. Und das war auch wunderbar. Und ich fand auch immer, das war eine Vorbildfamilie, eine Beispielfamilie, wo man gucken konnte, wie man es eigentlich macht. Trotzdem ist die kleine Familie nach 2 Jahren weggezogen, in ein Dorf 20 Minuten entfernt und haben gesagt, ihr seid dort, wir sind hier. Aber die Beziehung brach nicht ab, sondern ging weiter. Aber es brauchte diese Klärung. Die junge Familie hatte keinen Raum, sich zu entfalten, ihre eigene Identität zu entwickeln, eigene Gewohnheiten und Überzeugungen, von der Kindeserziehung bis hin zur Freizeitgestaltung. Es war zu eng und so haben sie eine Grenze gezogen. Ein anderer Bereich ist die Partnerschaft und die Balance von Nähe und Distanz. Wenn du nicht einen entscheidenden Abstand schaffst zu deinem Mann oder zu deiner Frau, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Auch in der Ehe oder in der Partnerschaft leben dauerhaft 2 Individuen zusammen. Also 2 Menschen, die unterschiedliche familiäre Hintergründe haben, die unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Empfindungen haben. Sie haben eigene Hobbys und auch eigene Interessen. Die Liebe hat immer auch einen Drang zur Verschmelzung, nach absoluter Einheit. Aber sie lebt auch von der Spannung, dass diese Verschmelzung nie erreicht wird. Es macht den Reiz und die Herausforderung einer jeden Beziehung aus, dass der Partner ein Gegenüber bleibt, ein anderer Mensch als ich. Wenn mir der Partner aber nun vorschreibt, was ich fühlen oder was ich zu denken habe, Wenn man sich aufeinander fixiert, sich aneinander klammert, jede Veränderung gefährlich ist oder jede Störung durch andere Personen eine Bedrohung, dann bedeutet das Stillstand, und zwar für beide. Ohne Abgrenzung von dem anderen gibt es kein Wachsen eines Ichs mit seiner Freiheit und seiner Eigenheit. Und jeder Mensch braucht Zeit und Raum, um nachzuspüren, wo sein Leben hingehen soll, in welche Richtung. Partnerschaft kann daher nicht in der Verleugnung der eigenen Sehnsüchte bestehen. Im Gegenteil. Man sollte sich gegenseitig helfen und unterstützen in der Suche nach einer Form, in der die eigenen Wünsche gelebt werden können. Dann gebe ich mein Gegenüber frei, aus der Kontrolle ins Leben. In den Beispielen, die wir gehört haben, geschieht Abgrenzung nicht aus Leichtfertigkeit, nicht aus reinem Egoismus. Sie geschieht auch nicht als Trotzreaktion, mit der man es jemandem so richtig zeigen wollte. Nein, Menschen brauchen Freiraum für die Entwicklung, durch die Gott sie führen möchte. Und das ist der Grund dieser Distanzierung, dieser Neuordnung. Wir sind Christen und wir glauben, dass Gott uns einen Weg, eine Entwicklung führen möchte. Er schenkt uns eine Ahnung, er schenkt uns Lebensimpulse. Er spricht zu uns, er legt uns Sehnsüchte ins Herz, wie auch immer sie das für sich formulieren würden. Und diesen Impulsen sollten wir mutig folgen, auf sie hören und ihnen nachgehen. Und wenn die Beziehung zu Menschen meiner Bestimmung im Wege steht, dann muss diese Verbindung neu geordnet und neu ausgerichtet werden. Deswegen sagt Jesus nach der Übersetzung von Jörg Zink, wer keinen entscheidenden Abstand schafft zu allen anderen Menschen, auf die er Rücksicht nehmen oder denen er Zeit und Gedanken widmen muss, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus redet von Beziehungsklärung, davon Grenzen zu ziehen. Ordnet euer Leben, eure Beziehungen, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Was mit den Worten Jesu gemeint ist, wird auch schön an der Biografie von Franz von Assisi deutlich. Die Damen vom Frauenkreis haben jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich denen schon ein bisschen was erzählt habe von Franz von Assisi. Aber kann sicherlich nicht schaden, wenn sie es nochmal aus meinem Munde hören. Der Gründer des Franziskanerordens und große Gottsucher aus dem frühen Mittelalter hat radikale Nachfolge Christi gelebt und hat damit einiges in seinem nahen Umfeld durcheinander gebracht. Sein Vater Pietro di Bernardone war eine sehr starke Persönlichkeit und hat es als wohlhabender und erfolgreicher Tuchhändler weit gebracht. Seinen Sohn nannte er Francesco nach einem damaligen sehr begehrten französischen Modestoff. Denn der Sohn sollte nach den großen Plänen des Vaters in seine Fußstapfen treten und das Handelshaus des Kaufmanns des Vaters weiterführen. Dafür schickte er den Jungen auf die Schule. Dafür lernte der Junge lesen und schreiben und sogar ein bisschen Latein. Und zunächst folgt Francisco seinem Vater in dieser Gesinnung. Er kaufte und verkaufte Stoffe, lernte den Handel und er war ein angesehener Mann im Dorf oder in der kleinen Stadt Assisi und hatte viele Freunde, feierte viele Feste und war bekannt als großzügiger Mann, der auch gerne mal einen ausgab und viel tanzte. Doch dann kam es zum Bruch. Franziskus ist durch mehrere Schicksalsschläge ins Grübeln gekommen, ob er den richtigen Weg geht. Irgendwie fand er keinen richtigen Genuss mehr an diesem Leben, das er führte. Und er ahnte, dass für ihn etwas anderes bestimmt ist und zieht sich immer mehr zurück, um nachzudenken. Schließlich hört er auf, im Geschäft seines Vaters zu arbeiten und fängt an, alte Kirchen um Assisi herum zu restaurieren. Er ist noch weit entfernt von einer konkreten Vorstellung seines neuen Lebens. Aber er weiß, dass Gott ihn einen neuen Weg führen möchte. Für Franziskus wäre es leichter gewesen, den Lebensimpuls Gottes als Spinnerei abzutun und sich mit dem luxuriösen und feierträchtigen Leben des Kaufmanns zu arrangieren, auch wenn es nicht so richtig seine Sache ist. Aber er folgte dem Lebensimpuls Gottes und schafft einen entscheidenden Abstand zwischen sich und seinem Vater mit dessen Vorstellungen und Werten. Da der Vater das aber nicht akzeptieren konnte, kam es zum Bruch. Der Vater enterbte ihn und wird ihn Zeit seines Lebens verfluchen. Und Franziskus hat diese gestörte Beziehung sein Leben lang belastet. Es war eine Lebenswunde, die er mit sich herumtrug. Aber er hat es in Kauf genommen, weil er die tiefe Gewissheit in sich hatte, dass Gott etwas anderes mit seinem Leben vorhat. Durch seine Abgrenzung hat er den Raum geschaffen, dass in ihm etwas Neues entstehen konnte. Seine Sehnsüchte konnten eine Form gewinnen, die ihm und seinem Leben entsprach. Der Prozess, den ich beschreibe, wird in einem Gebet deutlich, das Franziskus einige Jahre betete. In diesem Gebet bittet er Gott darum, ihm den richtigen Weg zu zeigen. Er betete: Höchster, lichtvoller Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens. Gib mir einen Glauben, der weiterführt, eine Hoffnung, die durch alles trägt, und eine Liebe, die auf jeden Menschen zugeht. Lass mich spüren, wer du Herr bist und erkennen, wie ich deinen Auftrag erfülle. Amen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, den Impulsen, die man in dem Herzen hat, zu folgen, diesen nachzugehen und diese vor Gott zu bringen. Es ist natürlich ein radikales Beispiel. Es muss und soll natürlich kein dauerhafter Bruch innerhalb von Familien entstehen. Aber in diesem Fall war es so. Aber worauf ich hinaus möchte und worauf ich den Blick werfen möchte, ist, dass Franz von Assisi Mut gehabt hat und uns Mut machen kann, um zu schauen und hinzuhorchen. Er hatte auch den Mut zu gucken, welche Beziehungen und welche Bindungen machen ihn unfrei und hindern ihn daran, Gottes Stimme zu hören in seinem Leben. Denn geistiges Leben bedeutet, auf die leisen Impulse des Heiligen Geistes zu hören. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle sehen wir die Chance. Die Chance der Grenze und der Abgrenzung. Sie ist der Beginn einer wunderbaren Entdeckung. Wie reich wir in uns selber sind, wie viele Möglichkeiten in uns schlummern, wenn wir es wagen, sie zu entfalten. Es gibt keinen Ersatz für das Kostbarste auf Erden, einen Menschen, der es wagt, zu leben. Und es wird deutlich, an der Grenze ist nicht nur etwas zu Ende, sondern dort beginnt auch etwas. Dort beginnt meine Identität und die Identität des anderen. Und das ist etwas ganz Wertvolles. Ehre deinen Vater und deine Mutter kann dann bedeuten, sich zu distanzieren und eine eigene Identität zu entwickeln. Damit ist die Beziehung zu den Eltern bzw. zu den Kindern aber nicht beendet, im Gegenteil. Sie wird mit neuen Ideen bereichert und kann einen Tiefgang erfahren. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. In der Partnerschaft können gesetzte Grenzen bedeuten, man begegnet keinem langweiligen Partner, der die Beziehung krampfhaft mit festen Vorstellungen und gewohnten Sichtweisen einengen möchte, sondern im Gegenteil. Zwei Menschen gehen einen spannenden Lebensweg unter Gottes Führung und unterstützen sich dabei gegenseitig. Sie geben sich Freiraum, um sich selbst zu entwickeln, um anderen Menschen zu begegnen und um ihrer Gottessuche nachzugehen. Und damit bereichern sie sich gegenseitig und ihre Beziehung. Liebe Gemeinde, einander loslassen und Raum geben, um zu wachsen, um gemeinsam zu wachsen. Lassen Sie uns das mit Jesu Hilfe tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.